Vielleicht ist das ein Fetisch. Sich selber einen oben abholen auf Fetisch.
Machst du das?
Nein. Das, das ist so ein nervöses Lachen gsi.
Ja, das ist schon fast ein
Nein.
Es ist Wahrheit, Wein und Eisenrings ehrlichste Gesprächsformat der Schweiz. Mein Name ist Yvonne Eisenring. Ich bin im Restaurant Bank, gerade beim Helvetiaplatz in Zürich. Es ist Nachmittag um 3 und vis-à-vis mit viel Abstand zu mir sitzt Renato Kaiser. Der Renato Kaiser ist Satiriker, Komiker und Slam-Poet. Man sagt ihm auch Spoken Word Artist. 2012 ist er Poetry Slam Schweizer Meister geworden. Das Jahr hat er den renommierten Kleinkunstpreis «Der Salzburger Stier» gewonnen. Der Renato Kaiser kennt man von der Satire-Sendung «Deville». Er hat auch zum festen Ensemble von Michael Elsner seiner Sonntagabendshow «Late Update» gehört. Erst vor kurzem hat er sein neues Bühnenprogramm «Hilfe-Premiere» gefeiert. Der Renato Kaiser ist 35 und lebt mit seiner Partnerin in Bern. Ich freue mich, bist du da?
Ich freue mich auch.
Es war so eine lange und so eine Zungenbrecher-Einführung.
Aber mir, hat alles gestimmt?
Es hat alles gestimmt, habe ich etwas vergessen? Weil ja. Was wichtig über dich?
Ja, das Tabu natürlich. Kommt mir jetzt gerade in den Sinn. Da meine Fernsehsendung, die ich sogar selber habe. Aber das ist nicht so schlimm, weil weißt, in der Sendung geht es ja nicht um mich.
Weißt du, dass die Sendung... Dass, letztes Jahr habe ich eine erste Staffel gemacht von dieser Sendung, «Wahrheit, Wein und Eisenring». Und der Arbeitstitel war Tabu. Und
dann
habe ich, ja, und habe ich deine Sendung gesehen und gedacht, das hat mich total aufgeregt.
Sorry.
Ja, weil vielleicht würde sonst die Sendung Tabu heißen, wenn jetzt du nicht gewesen wärst mit dem Tabu.
Mm.
Aber kann man nichts machen.
Ja, aber jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie heißt es jetzt?
Wahrheit, Wein und Eisenring. Eigentlich würden wir auch Wein trinken. Trinkst du Wein?
Nein, ich trinke gar keinen Alkohol.
Nie? Mm-mm. Also auch noch nie getrunken?
Also ich seit 8 Jahren.
Yes,
ja, jetzt geht es ziemlich genau 8 Jahre.
Also warte mal, dann hast du mit 27 den letzten Schluck getrunken. Bist du dann einfach immer abgestürzt zwischen 17 und 27?
Ja, also das bringt es ziemlich auf den Punkt. Also ich sage einfach, zwischen 17 und 27 habe ich ziemlich alles rausgeholt, was man aus dem Material Alkohol so rausholen kann, finde ich.
Mhm.
In einer steigenden Kurve. Also weißt, man fängt ja an zu trinken, irgendwie so mit 14 im Musikverein.
Bacardi.
Ja, genau. Malibu. So. Wie hat es der Dings da?
Smirnoff.
Nein, das. Das. Pesca Fritz.
Wow.
Richtig geil.
Ja. Yeah.
Und nachher ist halt. Mein Lebenslauf ist dann das Problem, oder? Weil ich bin von der Schule, Sek, in Kanti, geht eine Stufe rauf, Studium, Stufe rauf, nachher Künstler. Ist einfach so eine Kurve, die gegen rauf geht. Du musst immer weniger am Morgen aufstehen und du vertraust immer mehr. Weil du immer mehr trainierst.
Mhm.
Und eigentlich ist eben der Peak tatsächlich, glaube ich, so irgendwo bei 27. Weißt du, vom Verträgen her. Das sagen ja viele, dass du nachher dann die härtere Kater hast und so. Und ich habe es aber nicht so bewusst aufgehört, sondern ich habe nie wirklich. Ich war sicher Alkoholiker gewesen, rein.
Also, was, du bist sicher Alkoholiker gewesen?
Ja, von den Mengen her.
Haben wir jetzt Schlagzeilen, ich war Alkoholiker?
Ja, das ist für mich kein Problem. Weil die meisten. Es gibt viele Alkoholiker und Alkoholikerinnen, die es nicht wissen. Weil sie, weißt du, wenn wir Alkoholiker denken, dann sehen wir irgendeinen so abgehalfterten Typ, schlecht rasiert, 50, der am Morgen Whisky trinkt, damit er durch den Tag kommt. Aber es gibt mega viele verschiedene Alkoholiker. Ich glaube auch, dass die Leute, die jeden Abend 2 bis 3 Gläser Wein trinken, zum Beispiel auch schon Alkoholiker sind, per Definition.
Aber du bist in dem Fall nicht.
Du hast jetzt gerade so ein Gesicht gemacht, im Moment hast du so ein Nahzelt.
Ja, ich überlege.
2 bis 3, wie gross dürfen Gläser sein?
Also wie rechnest du? Nein, ich will nicht Alkoholikerin gelten. Aber ich finde, was du natürlich recht hast,
das will niemand. Niemand will das.
Dass man vor allem in unserem Business, okay, ich habe noch etwas anderes, aber man ist ja viel am Abend weg und dann stößt man irgendwann an, irgendwann trinkt man etwas. Und das macht man so viel unter der Woche, dass irgendwann die ganze Woche quasi nie alkoholfrei war.
Ja, ja, und es ist nicht nur. Also, Alkohol ist ganz grundsätzlich ein Rauschmittel, das nicht nur akzeptiert ist, sondern extrem gefördert wird. Du wirst überall. Ich meine, auch als ich angefangen habe zu trinken, ist so, ja, aber willst du, hast du ein Bier getrunken, jetzt bist du ein Mann, da kommt noch die toxische Männlichkeit noch dazu, oder? Und nachher, wie viel vertreibst, etc., etc. Und wer nicht trinkt, ist irgendwie komisch. Und das ist auch heute immer noch ein bisschen so, obwohl es natürlich schon sich ein bisschen verändert hat. Aber es ist. Ich habe zum Beispiel irgendwann gesagt, ich bin Gelegenheitstrinker, aber ich habe einfach mega viele Gelegenheiten. Und durch das, und weil ich auch immer, ich habe immer viel getrunken.
Hast du auch geraucht?
Nein. Und ich habe so wie, wenn die Leute gesagt haben, ich kann nicht aus Genuss trinken, dann finde ich, habe ich gesagt, Mama, schon. Einfach die ersten zwei. Und warum soll ich nachher nicht noch aus Spass trinken?
Aber bist denn du wirklich fast täglich betrunken ins Bett?
Nein, nein, selbst nicht. Aber da siehst du, oder? Das ist so ein Paradebeispiel für ein falsches Alkoholikerbild. Oder? Ich habe einfach 3 bis 4 Auftritte pro Woche. Und das habe ich immer noch. Und trotzdem habe ich dann durch das einfach sicher etwa 3 Besäufnisse pro Woche.
Aber wieso musst du so radikal sein? Also ich meine, das ist ein super Entscheid, aber wieso von 100 auf 0 und nicht von 100 auf 10 und sagen, hey, an Weihnachten und an meinem Geburtstag?
Dort muss ich... Nein, ich weiß auch nicht. Muss ich mich unbedingt betrinken.
Ja, die Nein. ganze Familie kommt zusammen und dann ja. die Schwiegereltern. Ich meine, das ja. manchmal muss man...
Nein, ich kann nur so, also ich kann nur ganz oder gar nicht. Bei
allem?
Ja, ich bin sehr exzessiv. Ja, bei allem.
Ich kann jetzt aber.
Bei Essen, bei Arbeiten, beim Alkohol, bei Sport. Das ist, ich übertreibe es alles.
Darum auch vegan sein?
Ja, zum Beispiel.
Ja.
Es ist einfach
Seit
so,
wann bist du vegan?
Das war eine schleichende Entwicklung.
Ah, dort bist du nicht so radikal von 100 auf 0?
Nein, ich bin Fleischfresser gewesen, dann bin ich, irgendwann habe ich gemerkt, ich bin Vegetarier. Und jetzt also, habe
was
ich irgendwie
gemerkt?
Ja, weil meine Freundin ist Vegetarierin gewesen, schon lange. Und dann hat sie mir das nie vorgehalten. Und sie hat sich aber nur sehr eingesetzt für Tierschutz und gegen Tierfabriken, Tierversuche und so. Und da sind wir mitbekommen und irgendwie gefunden, ja, das ist ja echt furchtbar. Und dann habe ich mich angefangen zu informieren und dann dachte, okay, ich esse nur noch Fleisch, wo ich weiß, was herkommt.
Das ist so der Anfang, ja.
Und dann habe ich gemerkt, so fuck, das ist extrem anstrengend. Du musst immer zu dem einen laden. Und dann merkst du, so gern habe ich es gar nicht. Dass es ich bin
Aufwand,
einfach faul.
Ja.
Also ich habe eine gewisse Mischung aus
radikal
moralisch
und
träg sein. So, ja, und durch das auch eine gewisse Radikalität, wo ich dann einfach auch sage, ja, den halt gar nicht. Und ich vermisse auch nicht viel. Ich vermisse den Alkohol nicht, ich vermisse das Fleisch nicht. Und dementsprechend, eben, ich kann noch ganz oder gar nicht. Und beim Alkohol war es eben so, dass mir am meisten geholfen hat, dass ich eben nicht aus einem Zwang aufgehört habe. Ich habe nach einem ca. 4-tägigen Besäufnis, weil das deutschsprachige Meisterschaften waren und eben jeden Abend. Und ich kann mega gut Konter trinken. Das ist nämlich auch nicht gut, wenn man gut kann trinken.
Also du vertreibst es gut?
Ich habe es gut vertreibt, ich hatte nicht schlimme Kater. Ich habe mich nie daneben verhalten, wenn ich betrunken war.
Es
war
nur schön.
Es war alles super, ziemlich, ja. Aber du weißt trotzdem, dass es nicht gut ist.
Ja.
Ich meine, es ist ja nicht spitze, aber sicher nicht so schlimm wie bei anderen. Mhm. Und dann habe ich nach diesen 4 Tagen mit so einem guten Kater, mit Restalkohol, wo du dich auch irgendwie so ein bisschen geil fühlst, habe ich dann gesagt, jetzt ist der Moment, um ein alkoholfreies Jahr zu machen. Okay. Um einfach zu wissen, wie ist das eigentlich? Mhm. Weil erst dann fällt darauf, wie du die ganze Zeit trinkst. Mhm,
stimmt, ja.
Und durch das, dass es so ein positiver, selbstständiger Entscheid war, ist es nicht ein Zwang gewesen, glaube ich zumindest aus dem Grund. Und ich habe auch immer gesagt, ich habe nie gesagt, ich höre auf trinken. Sondern ich habe gesagt, ich mache alkoholfreies Jahr. Und dann habe ich gesagt, ich trinke irgendwann wieder, wenn ich Bock habe.
Das
und das ist jetzt
nie
einfach seit 8 Jahren nicht passiert.
Aber kiffst du dafür oder so?
Nein.
Oder nimmst du harte Drogen?
Nein, ich habe Angst vor Drogen.
Weil du nicht weißt, was mit dir passiert.
Ja, ich glaube, ich habe gemerkt, dass ich Angst habe. Ich glaube, ich habe vor allem Angst vor Kontrollverlust.
Okay.
Ich habe sehr gerne, ich bin mega gerne nüchtern. Ich weiß nicht ganz genau, wie fest ich ein Kontrollfreak bin deswegen. Aber bei Drogen habe ich Angst. Also erstens mal, bei mir macht es die Mischung aus Angst davor und zu wenig Interesse daran.
Okay.
Ich habe zu wenig das Gefühl, so, das würde sich mal lohnen.
Du hast, apropos Kontrolle, jetzt bist du ja der, der Antwort gibt. Wenn du aber das Gespräch, wenn du die Frage stellst, hast du eigentlich mehr Kontrolle. Du hast mir aber, als wir uns kennengelernt haben, vor eigentlich etwa exakt 3 Jahren, bin ich Gast im Kaiserschmarren in deiner Show, im Casinotheater Winterthur, bin ich Gast und du hast mir vorne gesagt, dass ich der Part bin, den du am schlimmsten findest, weil du am meisten nervös bist und du hast mir einfach Fragen gestellt. Mhm. Also du hast nicht irgendwie vorher einen Text auswendig lernen oder den Handstand machen. Und ich habe gedacht, das finde ich so absurd, weil das ist doch das Lockerste. Du kannst dich ja total darauf verlassen, dass ich einfach etwas sage. Ist es jetzt umgekehrt, wo du Antwort gibst, bist du auch nervös oder findest du das easier?
Das finde ich immer easier, weil ich habe null Verantwortung für das, was passiert. Ich habe nur Verantwortung für das, was ich erzähle, klar. Aber ich habe nicht Verantwortung dafür, dass es gut wird. Weil schlussendlich ist es dein Talk. Genau. Das heisst, du stellst Fragen oder du leitest, oder? Also, ich meine, klar,
aber das, es ist einfach nicht an mir gelegen, auf das wollte ich auswählen.
Nein, genau. Also, ja, nein, es ist nie an dir gelegen, egal was passiert ist. Nein, wirklich nicht. Ich habe das immer. Und das hat wirklich wahrscheinlich auch mit dem Kontrollverlust oder Angst vor Kontrollverlust zu tun. Wenn ich einen Text, wenn ich etwas vorträge, wenn ich was auch immer, dann habe ich das vorbereitet und habe mir sehr viele Gedanken gemacht. Und wegen dem ist es noch nicht, heisst nicht, dass es gut ist, aber ich kann jetzt sagen, ja, alles geht. In einer Talksituation habe ich sofort Horror-Szenarien vor Augen, wenn ich die führen muss, dass ich dort sitze und dir eine dumme Frage stelle und du irgendwie so eine Antwort gibst, die ganz klar sagt, was ist das für eine dumme Frage? Und ich dann dort sitze und keine weitere Frage mehr weiss.
Aber hast du nicht das Gefühl, dass ich mich dann demaskiere? Also, dass es für mich dann peinlich ist wie für dich? Es ist dann für dich peinlich.
Ja,
also, du biberst immer, dass dein Gast versagt.
Nein, ich bibere, dass ich versage, weil ich nie das Gefühl habe, der Gast ist schuld.
Also ich bibere eigentlich nicht, ich bin total tiefenentspannt, aber wir müssen starten eigentlich mit dem eigentlichen Spiel, wieso dass wir da sind. Ich erkläre dir nochmal ganz schnell die Regeln, damit du weißt, auf was du dich eingeladen hast und weißt, wie viel oder wie wenig Kontrolle du kannst abgeben. Vor dir auf dem Tisch liegt ein Stapel Karten und auf diesen Karten stehen Begriffe, sogenannte Tabuthemen, was in dir sehr geläufiges Thema Tabu. Du ziehst nachher eine verdeckte Karte und über die Begriffe, die draufstehen, reden wir. Das Gespräch dauert 40 Minuten. Außer du bist vorne am Limit, dann darfst du abbrechen, rauslaufen.
Und wir sehen uns nie mehr wieder.
Du darfst auch Fragen verweigern oder zurückstellen. Es ist alles erlaubt in diesem Podcast.
Das Gesicht ist alles erlaubt. Was habe ich jetzt gerade gesagt?
Nein, ich Leute, ich sage das immer so, aber das kann ich genau. Das einzige, was tabu ist, ist nicht die Wahrheit sagen.
Ah, okay.
Ja, dann das geht auch nicht.
Ja.
Dann habe ich auch gerade überlegt, was dann passiert, aber ich würde jetzt nicht reinschlagen oder so. Du musst auch nicht Angst haben.
Du weißt es ja einfach auch nicht.
Ja, wenn jetzt du mit dem einen, mit den alten Augen, aber so wirst ganz wild flattern, würde ich es vielleicht herausfinden.
Ja.
Aber das stimmt, ja, das so gut kennen wir uns noch nicht. Fangen wir an.
Ich kann mega schlecht bei Leuten herausfinden, ob sie
lügen.
Ich bin mega leichtgläubig. Also wenn irgendjemand die Geschichte sagt, dann sage ich immer so. Aber wenn sie mega unrealistisch stehen, sage ich immer, schau, ich glaube sie dir jetzt einfach. Ist mir scheißegal, ob sie stimmt oder nicht, damit das klar ist.
Gut. Erste Karte.
Scham.
Für was? Scham, ja. Schämst du dich für etwas?
Uff. Schwierig zu sagen.
Wenn jetzt zum Beispiel würdest du sagen, nein, für gar nichts, dann würde ich jetzt schon mal sagen,
Nein. Ich schäme mich, glaube ich, oft. Aber ich weiß jetzt gerade nicht für was. Aber ich würde mich, zum Beispiel in der Öffentlichkeit habe ich sehr oft das Gefühl, was denken jetzt die Leute, wenn ich irgendetwas gemacht habe. Aber ich wüsste jetzt gerade, was gibt es für Scham, die man könnte haben?
Bist du eigentlich ein Mensch, der viel in der Öffentlichkeit auftritt, oder bist du eigentlich recht zurückgezogen und du trittst einfach in deinen verschiedenen Medien, Videos und Auftritt auf der Bühne auf?
Also ich bin eigentlich nicht, wenn ich nicht auf der Bühne bin, dann schließe ich mich eigentlich fast daheim.
Stimmt das jetzt?
Ja, ziemlich. Also, aber nicht einmal extra, weil ich bin so viel auf der Bühne. Auch da bin ich ein bisschen exzessiv. Das heisst, ich schaffe zu viel. Und nachher, wenn ich dann mal daheim bin, bin ich auch froh, dass ich daheim bin. Ich gehe mega ungern an alles. Also es braucht viel, bis ich auch zum Beispiel andere Konzerte oder andere Auftritte von befreundeten Künstlerinnen und Künstlern anschaue. Weil ich einfach genug habe für den Moment und gerne auf daheim bin. Und ich hasse abgrundtief öffentliche so Society alles, Aperos, Dinner. Zum Glück gibt es das in der Schweiz fast nicht. Also es gibt ja so die, kannst du ja, glaube ich, einer Hand abzählen, irgendwelche, ob es mal von Glanz und Glory etwas gibt oder vielleicht auch beim Swiss Comedy oder Music Awards, die roten Teppich oder so. Ich werde zum Glück auch nicht eingeladen, bei den meisten. Also es ist nicht so, dass ich oberedel muss einmal absagen muss, sondern die Leute kommen gar nicht auf die Idee, um mich zu fragen. Weil sie mich, also ich glaube, dass die Leute mich überhaupt nicht als eine öffentliche Persönlichkeit wahrnehmen. Ich glaube, die Leute nehmen mich wahr als der Renato Kaiser, der die Texte macht oder die Videos oder die Auftritte, aber nicht so, der Renato Kaiser ist ja eine prominente Persönlichkeit. Und das schätze ich sehr, weil ich bis auch nicht. Ich habe gar nicht Kleider für das. Also so.
Okay, das könnte man kaufen. Das könnte man ja schon ändern.
Ich habe keine Zeit für so Sachen.
Okay. Aber gibt es etwas, wo du in deiner Kindheit oder letzten Jahr, wo du jetzt zurückdenkst und denkst, ah, ist das peinlich gewesen? Es schudert dich im ganzen Körper, wenn du daran denkst?
Nicht so fest. Was ich zum Beispiel mache, daheim ist, ich bin daheim dafür, wie gesagt, ich bin zwar daheim, aber ich bin mega laut daheim. Ich singe komisches Zeug, meistens über meine Freundin.
Also wie findet sie das?
Sie findet es furchtbar, aber sie hat sich daran gewöhnt. Also weißt so also, du Lieder, wo, ja, wo praktisch blöd nur aus ihrem Namen bestehen. Und das, so wie Leute unter der Dusche singen, singe ich durch die ganze Wohnungstüre.
Ja.
Und ich check immer erst nachher, wie extrem lichthörig unsere Wohnung ist. Und manchmal, wenn die Jasmin gar nicht rum ist, wenn Peggy, ich singe auch für Peggy, also für meine Hündin. Und dann, bevor wir rausgehen, und dann, dann mache ich die Tür auf und dann läuft jemand gerade das Steckhaus ab und die Nachbarin tut dann so,
als
ob sie nicht gehört hat. Und ich weiß genau, sie hat alles gehört. Und ja, das, für das schäme ich mich. Aber es ist natürlich nicht krass. Also ich schäme mich sicher für irgendetwas, aber ich komme nicht
oder für, drauf. Und für deine eine Aussage, die du mal gemacht hast, oder irgendeinen Witz, den du mal gemacht hast, wo du jetzt heute denkst, ah, ist das peinlich, das hätte ich nicht immer.
Nein, nicht so aktiv. Also ich weiß zum Beispiel, dass ich so einen Text hatte, der sehr erfolgreich war, wo es auch immer noch auf YouTube gibt. Sehr lange her, ich hatte sogar noch Haare. Man kennt mich fast nicht. Wo es eine extrem creepy Anmache ist. Also über etwa 5 Stufen steigernde Strophen werde ich immer grusiger in meiner Anmache. Und es ist ganz klar ironisch gesprochen und es ist extra grusig. Es geht darum, dass ich schlussendlich dieser angebetenen Ausüberforderung, weil mein angefürchteter kleiner Finger ins Ohr stecken und so. Also eben, es ist mega grusig und natürlich auch mega übergriffig. Und es ist in der Nummer eigentlich, finde ich, klar, dass es einen ironischen Bruch hat. Aber es ist sicher eine Nummer, die ich heute nicht mehr machen würde.
Gut, nehmen wir die nächste Karte.
Es war nicht so geil gewesen, gell? Es tut mir leid. Das ist wenig
doch, Juice. Also dass du jemandem deinen angefürchteten Finger ins Ohr stecken willst, finde ich, ist jetzt mal eine Information, die ich noch nicht von vielen bekommen
habe. Ja, und vor allem, das kommt auch aus dem Nichts, wenn es nochmal passiert.
Ja,
das Guilty Pleasure, ja das.
Ja, da, also das machst du wirklich. Aber du zählst dich in deinen Finger, jetzt vor allem mit Corona-Zeiten.
Nein.
Und wir auch nicht mehr vom Armen.
Was gibt es für Guilty Pleasures? Du sehr gerne Nase bohren.
Ah,
gilt
wirklich?
Das?
Ja. Also, aber du hast Böcken essen?
Nein. Nein, nein, das ist grusig. Aber nein, ich
finde... Das hätte mich jetzt einfach... Das wäre jetzt...
Ich habe mich aber schon gefragt, warum Nasenbohren eigentlich so eine extrem befriedigende Tätigkeit ist. Weil ich habe mich schon gefragt, gibt es eigentlich Leute, die nicht Nasenbohren? Es tun doch alle Nasenbohren. Tust du Nasenbohren?
Ich glaube im Fall nicht wirklich.
Nicht?
Also,
aber warum nicht? Hast du nichts in der Nase?
Ich müsste vielleicht jetzt...
Boah, jetzt ist es wahrscheinlich mit jetzt sogar schauen. Es ist sehr viel dort.
Nein, aber ich meine... Oh mein Gott, ich
mein, oh nein. Das ist Next Level.
Das ist das Next Level. Das erste Angebot, wenn mir jemand in der Nase bohren.
Ja, weil Leute wollen ja sonst Pickel von anderen ausdrücken.
Ja, machst du das auch mit deiner Freundin?
Nein, sie hat keine. Leider, sie hat eigentlich wirklich nie Pickel.
Schade, findest du schade?
Ja. Aber wenn sie
hat, eine hätte am Rücken, wäre das für dich
eine Befriedigung. Ich würde wollen und sie würde es überhaupt, sie fände es furchtbar.
Ja, ich verstehe sie.
Aber
ich
wieso? Bin ganz auf ihrer Seite. Wieso?
Ja, das ist doch
wir machen doch viel grössere
Sachen. Es gibt doch auch Leute, die das so im Zug machen. Es gibt auch mein Pärchen im Zug, die sich gegenseitig die Bibel ausdrücken.
Nein, das ist natürlich furchtbar. Aha. Aber das ist, denke ich, in der Öffentlichkeit. Das ist dann wieder mit der Scham, oder?
Ja.
Ich schäme mich natürlich zum Beispiel.
Du musst nicht in der Öffentlichkeit Nase bohren.
Mal, aber ich versuche... wenn niemand schaut. Und Scham kommt dann, wenn doch jemand schaut. Kennst du das auch, wenn du zum Beispiel, ob das Nasenbohren ist oder auch jemand anschauen? Weißt du, so zum Beispiel Leute anschauen, jemandem auf den Arsch schauen, zum Beispiel.
Ja.
Oder einfach jemand anschauen, wo
ich irgendwie... Mach ich doch nicht.
Nein, machst du nicht?
Nie.
Ja, klar. Und du hast gesagt, man soll nur die Wahrheit sagen. oder wenn du Leute anschaust, und das muss nicht mal auf den Arsch, sondern zum Beispiel, jemand sitzt dir gegenüber, in meinem Fall zum Beispiel, eine schöne Frau sitzt mir gegenüber und ich schaue sie halt so an und finde so, halt wirklich, dass sie hure schön ist. Und dann willst du halt schauen. Aber du weißt genau, sie ist unangenehm und sie ist auch irgendwie übergriffig, dass du das machst, oder?
Ja, es kommt darauf an, wo du anschaust. Wo schaust du an?
Ja, überall.
Aha.
Also, weißt du,
du blickst gerade so runter,
also, natürlich versuche ich nicht so super creepy zu sein.
Und auf die Brüste starren oder so?
Ja, und selbst mache ich natürlich am wenigsten.
Mhm.
Weil ehrlich gesagt ist es eben auch so... also, schon, man kann schon auf Brüste und Arsch, aber das ist doch auch, irgendwann hast du doch, also selbstverständlich inzwischen nicht das exzessive Aufbrüsten und Anstarren,
weil
das
hast du ja gesehen, weil
ist recht schnell registriert. Mhm. Aber das Gesicht zum Beispiel ist viel länger.
Mhm, das
also oder der Augen, der Ausdruck, irgendwie,
es passiert da mehr.
Ja, und so Arsch und Brüste hast du mal gesehen und mhm. solltest gerade in dem Moment, wo du schaust, nicht jemand schauen. Aber das Lustige ist, ich weiß nicht, wie das wie dir ist, wenn die Person dann irgendwo anschaut und zwar nur die Augen, hast du das Gefühl, du bist schnell genug, um nicht mehr zu schauen, wenn du das Gefühl hast, die Person schaut. Dabei ist ja mit Augen, die Augen sind so schnell, du bist nie schneller. Weil deine Augen sind ja nicht schneller als ihre Augen. Oder? Das heisst, die aber Person wird dich immer verwischen. Aber du hast trotzdem kurz das Gefühl, du schaffst es noch zum Beispiel, weißt, zum Beispiel in der Nase zu bohren. Und in dem Moment, wo jemand schaut, bist du nicht dran. Dabei ist es unmöglich.
Aber du könntest auch dort radikal sein und sagen, du bohrst in der Öffentlichkeit nicht mehr in der Nase.
Ja, das stimmt.
Aber das wäre ein krasser Schritt.
Das ist wirklich. Also nicht Alkohol trinken ist sein, aber nicht mehr in der Öffentlichkeit Nase bohren. Das nimmst du mir nicht, okay?
Nein, nein,
das ist
nein,
meine Kompensationsdroge.
Nein, ja, das stimmt. Wir nehmen, ja, man muss dir auch etwas lassen.
Ja.
Also nehmen wir noch eine Karte.
Ja. Noch ganz kurz zum Nasenbohren. Mhm. Kennst du die Leute, die so extra mit der einen Hand die Nase bohren, mit der anderen Hand das abdecken?
Nein, das, also
schon, das habe ich auch schon gesehen. Mache ich nie, weil es ist ja völlig absurd. Weil es ist nur so, übrigens, ich bohre in der Nase, aber du siehst es nicht. Also du musst dir daran vorstellen, was viel grusiger ist eigentlich. Oder? Gut, Fetisch, es geht nur in die Richtung, merke ich gar nicht.
Ja, du hast das ist so. Hast du
einen Fetisch? Es geht aber um Sex. Ja. Also gut, Fetisch ist ja immer, geht immer
ja,
um
Sex. Ja, ich weiß nicht, was hast du
ja,
Fetisch,
ja, also nicht um Sex so, Essen, aber dann ist auch wieder Essen, kann ja auch ein Fetisch um Sex.
Es gibt so Feeder.
Ja, ja,
Leute,
ja
das auch schon. Während dem Sex, wenn die Leute feeden, also wenn die
ihre gerade Leute... Also die Handbewegung hätte man jetzt sehen sollen. Das war wirklich so, reinschappen.
So. Ja, so stelle ich mir das auch vor. Dass ja, man während dem Sex irgendwie so, keine Ahnung, ein paar Bananen, etwas muss ja weich sein, wenn man so muss reinfeiden. Ich weiß auch nicht, irgendwie gibt
also, soweit ich den Fetisch verstanden habe, geht es nicht darum, dass man möglichst schnell jemanden in dieser Zeit mästet, sondern...
Ich verstehe es so.
Also, aber ich habe mich nur nicht so fest mit dem Fetisch Ich habe mal ein Dings gesehen, ein Doku, und der Begriff Doku wird jetzt gerade entwertet, indem ich sage, auf RTL 2.
Ja. So, geht das von der Doku?
RTL exklusiv gewesen oder so. Okay. Aber es hat eine Doku-Funktion gehabt. Und so ist es um Feeder gegangen, also Männer, die ihre Frauen... also dort ist es um Männer und Frauen gegangen. Um dünne Männer, die ihre Frauen so mästen, damit... Aber es darum geht, dass die... immer mehr abhängig sind von ihnen.
Und richtig, richtig dick
werden. Ja, und das sich nicht mehr gehört, bewegen ja. Und verbunden mit dem war der andere Fetisch, gewesen, dass die dicken Frauen auf die Männer sitzen. Und das gibt ihnen etwas. Einerseits der Druck, oder so, das Druckding ist ja eh auch so ein Fetisch, oder das Strangulieren, was auch immer. Mhm. Oder auch mit den Frischhaltefolien und so. Du siehst, ich bin komplett informiert. Sehr viel RTL 2 exklusiv.
Ja, man kann es immer auf RTL 2 schieben.
Auf jeden Fall. Dass die so drauf sitzen und das ist natürlich dann wieder so ein Dominanzverhältnis. Und es gibt Wege von Frauen
aus
Amerika,
sind.
Die so sind und wo die eine zum Beispiel die Wege nicht kann verlassen, weil sie zu dick ist. Also dort muss man zu ihr
gehen. Oh nein,
zum,
okay.
Zurück ja,
zu dir.
Zu mir. Ich habe den Fetisch nicht.
Den nicht.
Aber ich habe keinen Fetisch. Ich habe keinen. Da muss ich wirklich enttäuschen. Ich habe keinen. Also es ist sehr klassisch, was Sex anbelangt.
Schlagen. Oder eben
ob ich jetzt gerne
würgen.
Nein.
Ich müsste mich da besser vorbereiten, damit ich kann eine Auswahl geben den Leuten.
Nein, ich habe, wenn ich gemerkt habe, das klingt super lame, dass ich gemerkt habe, weil es hat ja auch damit zu tun, wie wirst du eigentlich von der Gesellschaft sozialisiert zu dem Thema. Und ich musste während dem Sex lernen, dass es mich am meisten anmacht, wenn es ihr gefällt.
Ja, das...
So. Weil eigentlich wird dir ja erklärt, dass es du zum Beispiel geil findest, wenn sie dir reinbläst. So, das ist das, was du als Mann geil findest. Natürlich ist das gut, aber es ist tatsächlich im Verhältnis weniger gut, als wenn ich sehe, dass ihr etwas gefällt. Das ist kein Fetisch natürlich, es ist super lame. Und, es ist
und
gar
wenn sie jetzt würde... sagen, das und das brauche ich, dass es mir gefällt. Wie weit hast du das Gefühl, würdest du gehen?
Ich würde glaube recht weit gehen, habe ich das Gefühl. Also jetzt einfach so als spontane Reaktion ist es schwierig zu sagen. Jetzt hast du auf Anfang gewesen, dass du noch so sagst, zum Beispiel.
Zum Beispiel.
Bei der Wenn du Ehre musst, auf den Kopf schießen.
Ja, genau. So. Der Joel Bassmann hat gesagt, also schießen und anbisseln gar nicht.
Ja, ich sag nicht unmöglich. Aber einfach aus dem Grund, weil das Lustige ist, wenn du sagst, es ist nicht unmöglich, dann tönt es fast wieder so, ja klar mache ich das, weil eigentlich kannst du es immer mal wieder machen.
Genau, Gott sei Dank fragst.
Nein, aber es ist ja alles schlussendlich, es ist alles eine Diskussionsgrundlage. Zum Beispiel Analsex ist so ein Thema. Ich habe nie Interesse gehabt an Analsex und habe es auch immer noch nicht. Und zum Beispiel hat irgendwann mal meine Freundin zu mir gesagt, übrigens, das will ich dann nicht. Und sie ist aber durch die Sozialisierung ein bisschen davon ausgegangen, dass ich das wahrscheinlich will. Mhm. Also weißt du, weil Analsex ist ja so, also romantisiert ist ein bisschen übertrieben gesagt, aber so ein bisschen so allgemein geredet worden, dass das Männer wollen, sozusagen als, weißt du, ist ja immer so wie so das letzte Ding noch. Also das heisst, es ist alles eine Diskussionsgrundlage und auf beide Seiten, bei gewissen Sachen hat man das Gefühl, ja eben, das will er eh und dann merkst du, ah, das willst du gar nicht, Entschuldigung, so hoppla, ich nehme den Finger jetzt wieder dort raus, was auch immer.
Aus dem Ohr, ah nein, er ist nicht im Ohr. Ja, genau.
Wo sind deine Ohren, wo sind meine? Aber nein, ich finde, es ist überall Diskussionsgrundlage. Darum sind eben, weißt du, Fetisch ist ja auch darum da drin, weil wir als Gesellschaft so hure dumm sind und nicht mit Fetisch umgehen können, oder?
Also wir definieren einfach, das ist Norm und das ist alles nicht Norm und was
genau.
Nicht Norm ist.
Und darum ist das Fetischkärtchen da drin, weil man findet, oh, wenn Fetisch kommt, wird's jetzt kinky, oder? Jetzt wird's komisch.
Okay, wenn du jetzt irgendwas würdest erzählen, hey, look, ich habe nur Spass, wenn ich rote Lackschuhe anhabe und eine Krone auf dem Kopf.
Das habe ich dir im Vertrauen gesagt, okay.
Aber dann würde ich jetzt schon sagen, das ist vielleicht ein Fetisch. Weil Fetisch heisst ja, du brauchst etwas, damit
nein,
es dich schafft.
Nein, gar nicht. Nicht im Sinne von, dass es nicht um Fetisch geht. Aber der Begriff Fetisch ist schon so dermaßen dramatisiert worden. Weißt du, zum Beispiel, und auch einfach zum Witz darüber machen, sogar liebevolle, wo meistens, oder gar nicht hämische, wo aber nur schon, weil man den Witz macht, zeigt man eigentlich seine Position. Zum Beispiel habe ich aufwärts zwei.
Okay, wow, das ist eigentlich ja. das grösste Tabubruch. Du bist eigentlich ein
fester ja, RTL 2. Ich habe lange mega viel Trash-TV geschaut. Also jetzt schon länger nicht mehr.
Ja,
aber ich schäme mich überhaupt nicht dafür.
In der Zeit, wo du noch getrunken hast und Fleisch
ohne Scheiß. Also vor allem, als ich getrunken habe, ich meine, so verkatert Trash-TV schauen, ist ja wirklich etwas vom Geist überhaupt. Und dann irgendwie Chips mit irgendeiner scharfen Soße oder so. Ich meine, das ist ja wirklich super. Der Fetisch, den es dort gibt, ist Leute, die sich als Rösser verkleiden. Ganz Körper, aber in Leder. Also, weil ja, Rösser sind ja eigentlich ganz Körper aus Leder. Das stimmt ja eigentlich. Einfach die Form. Ja. Und dann macht man so Witz drüber, so über die huren Freaks. Oder? Dabei ist es einfach scheißegal. Es ist einfach mega egal. So, ich habe das auch so gesehen, von krass und nachher sofort, ja gut. Es ist nur so lange interessant, solange man irgendwie sich selber ein bisschen vielleicht ist das ein Fetisch. Sich selber einen oben abholen auf Fetisch.
Machst du das?
Nein. Das war so ein nervöses Lachen.
Ja, das ist schon fast ein
Nein, RTL 2. Vermögen.
Wie viel Geld hast du?
Jetzt gerade habe ich. Ich weiß es gar nicht. Warte, jetzt muss ich überlegen. Ich weiß es einfach nicht.
Etwas zwischen 0 und 50'000 Franken, zwischen 50'000 und 100'000 Franken.
Zwischen 50 und 100'000. Zwischen 50 und 100'000 Franken. Mit allem zusammen. Aber es sind ja so viele, weißt du, das eine ist Sparkonto, das eine ist mein Konto, das andere ist das Konto, das ich mit der Agentur zusammen habe. Dann habe ich noch ein Euro-Konto zum Steuern hinterziehen. Ja, aber es ist sicher zwischen 50 und 100'000.
Kann man reich werden als Spoken Word Artist?
Also als Spoken Word Artist ganz sicher nicht. Als Komiker vielleicht. So, das ist schon mal ein großer Unterschied. Nein, bei mir ist es, also erstens mal, nein, man kann nicht reich werden, sage ich jetzt mal ganz pauschal, wenn nur ganz, ganz wenige Leute wirklich reich werden. Wenn ich von reich werden rede, dann könnte ich mir vorstellen, dass jemand wie Mario Barth reich ist. Oder wer gibt es noch, der so gross ist wie Mario Barth? Dieter Nuhr ist wahrscheinlich auch, könnte auch reich genannt werden. Ich weiß nur nicht, wie reich, ab wann fängt reich an. Bei mir war es so, ich habe zum Glück immer schon kein Geld gebraucht. Also
was? Null?
ja, einfach so viel braucht, wie ich zum Leben brauche. Und man muss immer aufpassen, wenn man sagt, wenn man, ich bin grundsätzlich privilegiert schon immer gewesen. Also ich habe während dem Studium ja schon gearbeitet, aber immer noch die Eltern haben mich unterstützt. Aber ich habe doch, wenn ich meine, ich brauche kein Geld, meine ich, brauche, ich habe kein Interesse an Luxusartikeln, ich habe nicht so einen Konsumdrang wie andere, eben zum Beispiel Kleider oder so. Ich habe noch nie viel Geld gebraucht und nachher habe ich auf einmal angefangen, Geld, weißt du, zuerst hatte ich kein Geld gehabt, oder kein eigenes, so richtig. Dann habe ich angefangen, Geld zu verdienen, sodass ich gerade durchkomme. Dann bin ich durch das gut durchgekommen, in meiner ersten Phase der Karriere bis zu, weißt, Video und dann Radio und Fernsehen. Habe ich schon davon können leben, aber einfach, weil ich kein Geld ausgegeben habe. Und seit etwa 3 Jahren verdiene ich mehr, gebe aber immer noch verhältnismäßig etwa gleich viel Geld aus.
Darum kannst du sparen.
Darum kann ich etwas sparen. Und dann ist es einmal so, dass wenn ich dann jemandem wieder mal gesagt habe, du schau, jetzt eigentlich so und so viel auf dem Sparkonto, so ein bisschen stolz und fast schon ein bisschen geschämt. Ich denke, bin ich jetzt reich? Und dann hat der gesagt, auch so in meinem Alter, und hat gesagt, so ehrlich gesagt, jeder in deinem Alter, der einigermaßen einen normalen Job hat, hat das auf dem Sparkonto.
Hast du eine dritte Säule?
Ja, das habe ich sehr gut gemacht. Vor ein paar Jahren habe ich mir eine Steuerberaterin geholt. Weil Geld, zum Beispiel, sie ist immer erstaunt darüber, dass mir Geld nicht so viel bedeutet. Und das sage ich wieder mit Vorsicht, weil dazu kannst du sagen, das Geld ist nicht alles, für das brauchst du Geld. Oder? Weil du musst Geld haben, um überhaupt so etwas zu sagen. Aber wenn sie dann wieder mal merkt, bei den Steuern macht, dann merkt, oh, dein maßgebende Einkommen war zu tief gewesen, du musst jetzt im Fall 8'000 Stutz zurückzahlen. Dann ist meine Reaktion immer so, ah, okay. Und sie ist immer so, reg dich das nicht auf? Ich so, nein, das ist glaub, normal. Also so wie, man macht dann das Geld nicht so viel aus, ab dem Level.
Wenn du sagst, du bist privilegiert oder privilegiert aufgewachsen, wie kommst du denn aus reichem Haus?
Das ist privilegiert.
privilegiert aufgewachsen und privilegiert immer noch.
Nein, das tut mir leid, das war super arschig, tut mir leid. Aber es hat so lustig getönt. Also meine Eltern sind eigentlich so ein typischer, ziemlich typischer Mittelstand. Also mein Vater war Elektromonteur und dann immer so von PTT, Telekom, Swisscom, also ein normales Einkommen. Die Mutter war eigentlich daheim gewesen. Und dann irgendwann so ein bisschen arbeiten im Service, vor allem in der Zeit, in der ich studiere. Und ein bisschen mehr Geld hat man sich hinbekommen. Das heisst, ich war nicht privilegiert, gewesen, weil mein Elternhaus so reich war, sondern ich war privilegiert gewesen. Darum sage ich das Wort jetzt extra ein paar Mal, privilegiert.
Damit ich es lernen kann. Das ist sympathisch, ja.
Nein, weil sie immer hinter mir gestanden sind und mir immer geholfen haben. Mhm. Also so bei allem, was ich gemacht habe. Vor allem mit den Mitteln, die sie hatten, auch mich unterstützt haben. Vor allem in dieser Zeit eben Studium und dann Künstler werden. Das ist ja jetzt nicht etwas, was du als Eltern so verzeihst. Ah, oh, geil, cool.
Aber sie waren nie super dagegen gewesen?
Nein, es war eben super gewesen, weil sie haben zuerst haben sie das Gefühl gehabt, der geht studieren. Sie haben immer gesagt, ja, jetzt musst du ab 5 Jahren unter die Tür, aber nachher verdienst du auch mehr als wir andere. Und ich habe so gefunden, aber ihr wisst schon, dass ich Geschichte und Germanistik studiere. Also, und dann, ich musste nur so ein halbes Jahr ein bisschen weniger ehrlich sein zu ihnen. Ein halbes Jahr im Studium, wo es im Studium nicht vorwärts gegangen ist, weil ich so viel Kunst gemacht habe. In dem halben Jahr ist es dann so gekippt zum Haupterwerb. Dort habe ich eine Weile lang so ein bisschen Halbwahrheiten, bis zu dem Moment, wo ich sage, hey, schau, ich bin selbstständig und ich verdiene Geld damit. Und sobald sie gesehen haben, dass das funktioniert, haben sie gefunden, ah, eh gut. Also sie hätten gern gehabt, dass ich eine Ausbildung fertig mache.
Also du hast nicht fertig studiert?
Nein, ich habe noch Matura und ich habe nicht mal einen Bachelor. Und sie hätten das gern gehabt, aber eben nur für mich. Sie haben nur, weil ich durchkomme und nicht für ihren Status. So.
Nehmen wir noch Karte?
Ja, magst gern. Noch? Gell, ich rede auch lang, aber komplexe, Jesus, ja.
Jesus! Ja. Hast du einen Komplex?
Ja, ich habe wahrscheinlich nicht mehrere. Es ist, glaube ich, einfach einer. Und das, ich habe immer das Gefühl, der sei zu dick.
Wieso?
Das ist genau, damit die Reaktion kommt. Damit ihr noch sagen könnt, ich bin gar nicht dick. Okay, danke.
Es ist ein Fishing for Compliments-Komplex.
Nein, ich habe...
Bist du mal dick gewesen?
Ja, ich bin immer... Nein, ja, hoppla. Da sehe ich, ich werde gerade nervös. Ich bin so bis etwa 7, 8 bin ich ein schlankes Kind gewesen. Und nachher habe ich so zurückgenommen, bin so ein bisschen mollig geworden. Und ich habe immer noch das Gefühl, es hat dort angefangen, wo meine Mutter gesagt hat, die Süßigkeiten-Schrank, das hast du immer müssen fragen. Und irgendwann hat sie einfach gesagt, jetzt müssen wir selber entscheiden. Als ob das eine gute Idee wäre, oder?
Und wie alt bist du da?
Ich würde sagen, so um die 10 Jahre oder so. Das dümmste Alter, oder? Ich meine. Und irgendwie habe ich das Gefühl, also wahrscheinlich hatte ich das Gefühl, ja, es ist so viel Schock, bis es schlecht wird. So. Und mir ist es einfach noch nie schlecht genug geworden, wahrscheinlich. Und dann bin ich so ein mollig geworden. Und das ist natürlich so, sage ich, im falschen Zeitpunkt, so frühe Pubertät.
Teenie.
Ja, und ich meine, nie sind die Leute oberflächlicher und gnadenloser als dann, auch mit sich selber. Und ich habe dann einfach, ich bin nie ein Schwarm gewesen. Ich bin immer der gewesen, wo ich gut können reden. Das habe ich immer können. Ich habe mich aus jeder Situation können ausreden. Und ich bin auch nie ausgegrenzt oder ausgelacht worden, weil sie auch gewusst haben, dass meistens dann, wie soll ich sagen, sie wahrscheinlich dann schon Zweite machen irgendwann. Aber seitdem habe ich immer das Gefühl, ich sei zu dick.
Hast du eine Diät gemacht? Oder?
Oh ja.
Ja, wirklich? Was
ja,
hast du gemacht?
Es waren keine Diäten, die ich, nicht mehr hatte, wie die Lagerfeld-Diät oder so. Aber ich habe natürlich alles, weißt du, mal den Brotkast habe ich mal gemacht. Und dann habe ich noch die beste Diät überhaupt. Und dort habe ich auch abgenommen. Und seitdem bin ich eben auch nicht mehr mollig. Seitdem bin ich circa auf dem Level, wie ich jetzt bin. Und das Level ist immer so 3-4 Kilo auf und ab. Wenn ich immer so einfach meine, wenn ich 4 Kilo drauf habe, ich bin mega dick. Das Einzige, was funktioniert hat, war, dass ich dort mal irgendwie so mit 16 all meine Kollegen, super Sportskanonen, der eintbeste Kollege war Wasserballer, oder kannst du dir vorstellen, was für Figur das der hatte. Dann der zweitbeste Kollege, also beide zwei gleich beste Kollegen, aber das zweite Exemplar, Handballer. Und um sie herum lauter Handballer, Wasserballer, Fußballer und innen, also alle einfach super Sport. Und ich bin immer mit denen Sport machen. Und ich habe immer schon Sport geliebt und ich konnte immer mitheben. Ich habe nie ein konditionelles Problem gehabt oder so. Und dann hat der eine Kollege hat mir so gesagt, du, wieso ist das denn so? Weil ich auch schon ab und zu mich dann so ein bisschen darüber beschwert habe, dass es so ist. Und dann habe ich dort so gesagt, ja, es ist halt so ein bisschen auch Veranlagung und so. Ich habe es so ein bisschen akzeptiert und mir schön geredet. Und dann hat er einfach gesagt, nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich im Fall nicht. Und dann dachte ich, du, hure Wichser, was hast du denn das Gefühl jetzt? Mhm. Dann hat er einfach gesagt, wenn du ab jetzt kein Döner mehr essst, so Sachen, und jede Mahlzeit nur halb so viel, dann hast du in 2 Monaten irgendwie 10 Kilo abgenommen. Und ich habe gesagt, okay, ja gut, dann mache ich das halt, um ihm beweisen, dass ich trotzdem dick werde sein. Dann habe ich das gemacht und habe einfach in 2 Monaten 10 Kilo abgenommen.
Okay, wow.
Weil es ist immer noch, ich bin immer noch der Meinung, dass das Einzige ist, was du wirklich machen
kannst. Also du wirklich, also du immer noch,
nein.
Und du isst wieder Döner? Du isst jetzt vegane Döner.
Vegane Döner, ja. Oder so immer. Aber es wäre immer noch, wenn ich jetzt würde so viel abnehmen, wäre das der Weg. Weil du kannst wirklich von fast allem essen, solange du nicht alle 3 Stunden zu viel essst, so wie gesagt.
Du hast natürlich aber auch einen gnadenlosen Job, jetzt, wenn das ein Komplex ist, oder? Also ich meine, auf der Bühne stehen, dann gibt es überall Fotos, Videos, wobei auf den Videos sieht man nur deinen Kopf.
Ja, also grundsätzlich, es ist nicht ganz so gnadenlos, weil man von einem Komiker, vor allem eben von einem männlichen Komiker, nie erwartet, dass es jetzt irgendwie eine super Beauty ist. Sie sind fast schon skeptisch, wenn der auf der Bühne, wo lustig ist, auch noch zu gut aussieht, findet so, nein, beides darfst du nicht. Das geht nicht, das ist nicht fair, wenn ich auch finde.
Findest du auch?
Natürlich.
Das geht nicht, ja.
Okay. Gut, das sind die Komiker, die sollen gerade abhauen.
Ja, die sollen ins Büro arbeiten.
Ja, genau. Ja, oder irgendwie Fitnesstrainer werden.
Alle gut aussehen, der Mann ist ein gefälliges Fitnesstrainer.
Nein, aber trotzdem, es ist schon so, dass ich dann manchmal, letztens habe ich ein Video gesehen von mir, wo ich unvorteilhaft sitze und mein Gesicht ist einfach wie ein Herdöpfel. Also ich so, mein Gesicht wird auch so, wenn ich zunehme, dann habe ich einfach so das Gefühl, ich werde so eine grosse Wurstigkeit und mein Kopf hat so eine Herdöpfelform. So. Und je mehr ich abnehme, hat es eine Eiform. Und das ist alles nur in meinem Kopf.
Aber Herdöpfel haben mega unterschiedliche Formen. Also ich meine, es gibt ja...
Aber hast du schon mal einen Herdöpfel gesehen, wo du gefunden hast, ja, mal. Ja, zweimal schon. Aber die meisten, wenn du an Herdöpfel denkst, denkst du nicht an eine schöne...
Es gibt doch auch die kleinen Herdöpfel.
Ja, das stimmt. Aber so ein richtiger Herdöpfel.
So ein riesiger Herdöpfel. So ein Baked Potato mit Zuhrern.
Ja, wo so, eine, so, weißt, so ein Bio-Herdöpfel. Weißt, nicht so die abgefiederten.
Okay, also ein großer Bio-Herdöpfel.
Ja, so ein großer Bio-Herdöpfel ist mein Kopf.
Wir sind leider schon am Ende. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, bist du da gewesen?
Ich habe mich auch sehr gefreut. Ich hätte gar nicht so viel zurückgefragt. Gell?
Nicht, aber das macht niemand.
Tut mir leid. Schon. Es sind alle so egozentrisch wie ich. Das freut mich.
«Wahrheit, Wein und Eisenring» ist eine Produktion von der Tamedia AG. Idee und Redaktion Yvonne Eisenring, Projektleitung und Produktion Mirja Gabatuller, Kamera Boris Gigax, Ton Dieter Meier.